Aus welchem Grund sind die Sakramente heilsnotwendig? Das ist die Frage, der wir heute hier im Katechismus bei Radio Horeb nachgehen. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Es ist eine Sendung mit Pfarrer Ulrich Engel, der uns die Feier des christlichen Mysteriums hier an der einen oder anderen Stelle auslegt, immer wieder. Er sprach in einer Sendung davon, warum die Sakramente wirksam sind, da besonders unter dem Gesichtspunkt ex opere operato wirken die Sakramente, also sie wirken aufgrund der vollzogenen sakramentalen Handlung, also wenn man so will, die objektive Seite der Sakramentenspendung. Aber es geht auch um die subjektive Seite der Sakramentenspendung, also wie hängt der Glaube mit der Wirksamkeit der Sakramente zusammen und vor allem, warum sind sie denn jetzt wirklich für mich heilsnotwendig, also notwendig für mein Heil? Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche gibt im Punkt 230 folgende Antwort. Auch wenn nicht alle Sakramente jedem einzelnen Gläubigen gespendet werden, sind die Sakramente für die Christgläubigen heilsnotwendig. Sie verleihen die sakramentalen Gnaden, die Vergebung der Sünden, die Annahme an Kindesstatt, die Gleichgestaltung mit Christus, dem Herrn, und die Zugehörigkeit zur Kirche. Der Heilige Geist heilt und verwandelt jene, die sie empfangen. Soweit das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche zur Frage, aus welchem Grund sind die Sakramente heilsnotwendig. In der heutigen Sendung hören Sie Gedanken dazu von Pfarrer Ulrich Engel aus Rottgau-Weißkirchen.
Weil die Sakramente ex opere operato wirken, das heißt allein aufgrund ihrer richtigen Spendung durch den richtigen Spender, das richtige sakramentale Zeichen unter Verwendung der richtigen Materie, also Wasser bei der Taufe, Grieß bei der Firmung und so weiter und das entsprechende richtige Deuterwort, spielt zwar die Würdigkeit des Sakramentenspenders für die Gültigkeit des Sakramentes keine Rolle. Ich hatte das Bild von der aussätzigen Hand gebraucht. So kann also ein Priester auch die Sakramente im Zustand der Todsünde, ja sogar im Falle seines Glaubensabfalls gültig spenden. Denn er fungiert ja eigentlich nur als Handlanger, wenn ich es mal so in Anführungszeichen sagen darf, beziehungsweise als Instrument Jesu Christi selbst und kann unter gar keinen Umständen sein durch die Weihe geschenktes unauslöschliches Prägemal verlieren. Diesen Charakter indelebilis. Deshalb ist es aber auch ganz unerlässlich und völlig unabhängig von seiner Würdigkeit, dass er auch überhaupt als Organ der Kirche handeln und auch tun will, was Kirche tut, und nicht etwa als Privatmann oder überhaupt nur im Scherz handeln will. Luther hatte ja gesagt, dass einem Pönitenten die Sünden vergeben oder Luther würde sagen, zugedeckt würden, wenn er selbst, eben der Pönitent, das Beichtkind, selbst an die Vergebung nur glaubt, auch wenn der Priester bloß im Spaß losspricht. Diese Lehre hat das gegenreformatorische Konzil von Trient für falsch erklärt. Der Priester ist als Sakramentenspender immer Amtsperson und Organ der katholischen Kirche und vermag nur in ihrem Namen und in ihrer Vollmacht und in persona Christi amtlich zu handeln und niemals als Privatmann. Deshalb kann er ja auch bei seinen Amtshandlungen nicht die Liturgie nach eigenem Gutdünken selbst gestalten oder von einem kreativen Team gestalten lassen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben den entsprechenden Sachverhalt auch in dem staatlichen Gefüge. Ein Beamter handelt nur dann als Beamter, wenn er wirklich auch als Amtsperson handeln will und nicht etwa als Privatmann. Die gleiche Person, wenn sie Beamter ist, kann als Privatmann handeln oder eben auch als Beamter. Das heißt dann eben auch öffentlich-rechtlich verbindlich. Aber nur als Beamter handelt dann dieser Beamte öffentlich-rechtlich verbindlich, aber niemals als Privatmann. So ist das ganz entsprechend auch bei einem Priester. Ein Priester, der nur als Privatmann handeln will, handelt eben nicht namens und im Auftrag der Kirche, sondern im eigenen privaten Namen. Und das hat dann auch keine Konsequenz, weil er ja nicht amtlich handelt. Sie sehen also schon daran und an diesem Beispiel, wie wichtig es ist, dass der Priester als Organ der Kirche handeln will, als Amtsperson also. Darüber hinaus ist die subjektive Komponente aber auch auf Seiten des Sakramentenempfängers unentbehrlich. Insoweit der Empfänger auch für den Empfang des Sakramentes in rechter Weise disponiert sein muss. Der Sakramentenempfänger darf nicht etwa das Sakrament nur äußerlich empfangen, innerlich aber diesem Empfang einen Riegel, lateinisch obex, vorschieben. Dieser Riegel muss nicht nur in einer aktuellen innerlichen Abwehrhaltung bestehen, dass man eben das Sakrament eigentlich gar nicht empfangen möchte, sondern gerade auch in dem Hindernis der Sünde. Die Wirkung eines Sakramentes ex opere operato darf also nicht so verstanden werden, das heißt also missverstanden werden, als könne damit dem Sakramentenempfänger ein Sakrament einfach übergestülpt oder aufgezwungen werden. Auch beeinträchtigt jede Sünde zumindest die Wirksamkeit und Fruchtbarkeit des Sakramentes. Und jede schwere Sünde macht das Sakrament überhaupt, jedenfalls vorläufig bis zu einer gültigen Beichte, unfruchtbar. Das kann man heute überhaupt nicht deutlich genug sagen. Es geschieht nicht umsonst, dass die Kirche immer schon für jede Sakramentenspendung die Beichte, das heißt den Empfang des Bußsakramentes, als Voraussetzung gemacht hat und das auch so geübt sein soll. Das hat genau hier seinen Grund an dieser Stelle. Wenn man einmal die Übung des Kommunionempfangs in unseren Gemeinden bedenkt und sich zugleich die geistliche Fruchtbarkeit betrachtet, dann müsste man doch eigentlich sagen, bei diesem häufigen Empfang des Allerheiligsten Sakramentes müsste die Kirche heute ein blühender Paradiesgarten sein. Tatsächlich ist der Zustand der katholischen Ehen und Familien, aber auch der fehlende geistliche Nachwuchs schon lange überaus besorgniserregend. Woher kommt's? Nach meiner tiefsten Überzeugung, weil nicht mehr gebeichtet wird. Ja, die Beichte regelrecht verpönt ist. Wo nämlich die Umkehr verweigert wird, da hat der Heilige Geist keine Chance. Wir reden viel und laut von Reform der Kirche. Diese hat die Kirche zu allen Zeiten nötig, nicht nur heute. Reform der Kirche ist keineswegs nur heute, sondern immer aktuell. Diese beginnt aber keineswegs bei irgendwelchen kirchlichen Strukturen, sondern bei der Reform der Herzen, der Glieder der Kirche. Und das heißt vorzugsweise im Beichtstuhl. Ja, wir brauchen einen neuen Aufbruch in der Kirche. Vollkommen richtig. Aber der Aufbruch muss zuallererst einmal ein Aufbruch der Herzen in Richtung Beichtstuhl sein. Andernfalls können wir uns alle übrigen Aufbrüche getrost schenken. Das jedenfalls ist meine höchstpersönliche und tiefste Überzeugung. Wer es nicht glaubt, braucht sich doch nur einmal das Weinstocksgleichnis im Johannesevangelium Kapitel 15 oder auch das Evangelium von den Talenten bei Matthäus Kapitel 25, 14 folgende oder auch Lukas Kapitel 13, Verse 11 folgende zu betrachten oder, wenn Sie so wollen, meditieren. Da haben Sie alles dann auf der Hand. Die Spendung der Sakramente setzt die radikale Abkehr des Empfängers von der Sünde unbedingt voraus. Es ist keineswegs altmodisch, sondern entspricht durchaus dem bleibenden Verständnis der katholischen Kirche vor dem Empfang der Sakramente zu beichten. So darf auch kein Sakrament gespendet werden, wenn der Empfänger in einer schweren Sünde verharrt. Weitere subjektive Voraussetzung auf Seiten des Sakramentenempfängers ist der Glaube. Wenn auch der Glaube das Sakrament nicht ersetzt, so ist der Glaube auf Seiten des Sakramentenempfängers aber doch keinesfalls entbehrlich. Ganz im Gegenteil. Ein Sakrament muss im Glauben empfangen werden. Im Glauben öffnet der Sakramentenempfänger sein Herz und er tritt im Glauben in die richtige Empfangshaltung für das ein, was ihm der liebe Gott durch das Sakrament schenken will. Dazu bedarf es allerdings auch einer entsprechenden Empfangsbereitschaft für die Sakramente und ihre Gnade, die man auch Disposition nennt. Und diese notwendige Disposition für den Sakramentenempfang ist der Glaube, der aber nicht etwa wiederum als eine Leistung missverstanden werden darf, sondern als vertrauensvolle Hingabe und als ein vertrauensvolles Überlassen an den Herrn, der ihn doch mit sich selbst beschenken will. Glaube heißt dem Herrn, wie ein Kind freudig und dankbar sein Herz öffnen, mehr noch ihm sein Herz überhaupt zu schenken und zur Verfügung zu stellen. Ihm den Thron in seinem Herzen mit Freuden einräumen, damit er allein auf dem Thron unseres Herzens thront. Mit der Spendung der Sakramente einher, ja, dieser schon voraus, muss deshalb die Verkündigung der Glaubenswahrheit, das heißt die Katechese, erfolgen. Darüber hinaus sind ja auch die Sakramente selbst sinnfällige Manifestationen der Glaubensgeheimnisse. Wenn die sakramentalen Zeichen bewirken, was sie bezeichnen, wie die Kirche lehrt, dann wird daraus auch deutlich, dass die Sakramente sogar selbst einen katechetischen und damit auch einen Verkündigungscharakter haben. Der Empfang der Sakramente muss also den Glauben immer schon voraussetzen. Zuerst kommt deshalb die Evangelisierung und dann erst die Sakramentalisierung. Diese Reihenfolge ist ganz wichtig. Stattdessen wird zwar immer noch munter sakramentalisiert, aber meistens ohne zureichende Evangelisierung. Soweit zur subjektiven Seite der Sakramente und auch der Sakramentenspendung bzw. des Sakramentenempfangs.
Sie haben eingeschaltet in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, heute zum Thema, warum sind die Sakramente heilsnotwendig? Und Sie hören Pfarrer Ulrich Engel aus Rottgau-Weißkirchen.
Ich möchte jetzt mit Ihnen die Konsequenzen und die Folgen der Sakramentenspendung einmal betrachten. Zunächst einmal die Frucht der Sakramente. Die Frucht der Sakramente ist die jeweilige sakramentale Gnade, nämlich die durch Christus geschenkte Gnade des Heiligen Geistes, der den Empfänger des Sakramentes in der dem jeweiligen Sakrament eigentümlichen Weise Christus verähnlicht. So vermittelt die Taufe die Gnade der Rechtfertigung und die Verähnlichung des Täuflings mit dem Sohn des himmlischen Vaters, Jesus Christus, in der Weise der Sohnschaft bzw. Gotteskindschaft. In der Taufe wird dem Täufling das Bild des Herrn selbst eingeprägt als unverletzliches und unverlierbares Prägemal. Das allerheiligste Sakrament des Altars verähnlicht den Sakramentenempfänger, also den, der zur Kommunion geht, wenn er es denn gläubig und andächtig und mit Hingabe tut, seinem, dem Leib Christi. So wie es ja einmal der schon zitierte Kirchenvater, der heilige Papst Leo der Große gesagt hat und auch der heilige Augustinus. Das, was wir zu uns nehmen in unseren Mahlzeiten, das wird verwandelt in das, was wir sind, in unseren Leib verwandelt. Ganz im Unterschied dazu verwandelt uns der Leib Christi, den wir zu uns nehmen, nicht in das, was wir sind, sondern in das, was er ist, Leib Christi. Oder auch in der Weihe, die Verähnlichung mit Christus als dem hohen Priester. Als weitere Konsequenz des Sakramentenempfangs ist da aber auch die Verantwortung des Sakramentenempfängers. Von der gnadenhaften Frucht der Sakramente ist nämlich noch einmal eine ganz andere Fruchtbarkeit der Sakramente zu unterscheiden, die von großer Bedeutung ist, aber wie mir scheint, praktisch überhaupt nicht oder jedenfalls nur kaum bewusst ist oder bedacht wird. Die sakramentale Gnade will nämlich selbst für die Gestaltwerdung Christi durch den Sakramentenempfänger fruchtbar werden. Das ist auch die große Verantwortung des Sakramentenempfängers. Sakramente sind also nicht nur dazu da, ich sagte es schon einmal, um in die Kirchenbücher eingetragen zu werden oder von der Oma beschenkt zu werden. Alle Sakramente haben einen erschütternden Preis, nämlich das erlösende Leiden und Sterben unseres Herrn. Und diese Sakramente wollen eben auch wirksam werden in unserem geistlichen Leben. Das heißt, das, was der Herr durch die Sakramente in uns selbst verändert, so wie er uns selbst verändert, so sollen wir als Veränderte und immer weiter uns auf ihn hin Verändernde, auch ihn in dieser Welt repräsentieren und ihn für die Welt fruchtbar machen, auch ihn selbst ausstrahlen und Zeugnis geben für ihn an der Stelle, wo uns der liebe Gott in unserem Leben hingestellt hat, beziehungsweise wie es eben von uns, unserem Stand entsprechend, eben auch vom lieben Gott erwartet wird. Das heißt, wir werden auch einmal gefragt werden, was aus den Sakramenten geworden ist, die uns gespendet worden sind. Ein Heide wird einmal im Gericht von Gott anders beurteilt, weil er ja diese Talente, ich beziehe mich noch einmal auf das Talentegleichnis, gar nicht erhalten hat, wie ein Sakramentenempfänger. Wer Sakramente empfängt, empfängt Talente. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein Christ ist hoch talentiert vom lieben Gott aus. Es wurde bereits gesagt, dass sich in den Sakramenten Gott selbst bindet. Und das wollen wir noch einmal hier betrachten, diese Selbstbindung Gottes in den Sakramenten. Weshalb sie ja auch gerade eine Wirksamkeit geradezu garantieren, wenn eben die Empfangsdisposition auch entsprechend ist und auf Empfang ausgerichtet und eingestellt ist. Gott bindet sich in den Sakramenten selbst, indem er die Mitteilung der mit dem jeweiligen Sakrament verbundenen Gnade auch garantiert. Das schließt jedoch umgekehrt nicht aus, dass Gott auch an den Sakramenten vorbei handeln kann. Wenn sich Gott in den Sakramenten selbst bindet, so bedeutet das also ganz gewiss nicht, dass er auch nur durch die Sakramente wirksam wird. Dafür gibt es genug Belege in der Heiligen Schrift, dass er eben auch an den Sakramenten vorbei handelt. Gerade auch in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist eben auch ohne Taufe und ohne Firmung auf die Heiden herabkommt. Das tut Gott aber auch nur dann, wenn Menschen gar keine Gelegenheit haben, zum Glauben zu kommen und auch die Sakramente zu empfangen, obwohl sie danach suchen und deren Empfang jedenfalls von den Voraussetzungen her betrachtet auch möglich wäre. Man denke nur einmal an die Menschen, von denen das Konzil, das Zweite Vatikanum, sagt, dass sie gerettet werden können, obwohl sie mit dem Christentum überhaupt nicht in Kontakt gekommen sind, wenn sie aber Gott mit aufrichtigem Herzen suchen und ihrem Gewissen folgen. Vergleiche Lumen Gentium, also die Konstitution über die Kirche Nummer 16. Umgekehrt ist aber ausgeschlossen, dass ein Katholik, der alle Möglichkeiten hätte, sie aber nicht wahrnehmen will, sprich die Bekehrung verweigert, gerettet werden kann. Das steht auch in dieser selben Konstitution über die Kirche des Konzils Nummer 14. Ein Katholik kann also nicht sagen, ich komme auf dem Weg, beispielsweise wie in Indio am Amazonas, in den Himmel. Wenn ich jetzt einmal dieses Beispiel nehmen darf und damit voraussetze, dass es Indios am Amazonas gibt, die also noch nicht mit dem Christentum konfrontiert und in Berührung gekommen sind. Das ist für einen Christen ausgeschlossen. Lassen Sie mich in einem letzten Abschnitt noch mit Ihnen die Heilsnotwendigkeit der Sakramente betrachten, gerade in diesem Zusammenhang mit der Selbstbindung Gottes. Die Sakramente sind für die Menschen heilsnotwendig. Ganz allgemein heißt das, dass jeder Mensch nur die Gnade Gottes, die sich ja gerade in den Sakramenten manifestiert und durch sie geschenkt wird, gerettet wird und nicht etwa durch eigene Leistung, die man vielleicht als gut bzw. als gute Werke erklärt. Die Heilsnotwendigkeit der Sakramente und der sakramentalen Gnade macht deutlich, dass sich der Mensch nicht selbst erlösen kann. Jede Form von Selbsterlösung ist unbedingt ausgeschlossen. Die Sakramente sind unentbehrliche Mittel der Erlösung. Die Heilsnotwendigkeit der Sakramente bedeutet selbstverständlich nicht, dass man alle Sakramente auch empfangen müsste. Das ist ja in der Regel auch gar nicht möglich. So kann ein Priester nicht zugleich Priester und Ehemann sein. Entweder er hat die Priesterweihe empfangen oder er ist verheiratet. Die Heilsnotwendigkeit der Sakramente gilt aber unbedingt für die Taufe und das allerheiligste Sakrament des Altares. Sie gilt aber auf jeden Fall auch für das Bußsakrament, wenn der Christ eine schwere und damit auch beichtpflichtige Sünde begangen hat. Alle Sakramente haben drei Dimensionen. Jedes Sakrament konstituierende sakramentalen Zeichen umfassen drei Dimensionen, so könnte man sagen, die sozusagen etwas Dreifaches zeigen, insofern sie nämlich einmal an das heilshafte Handeln des Herrn, an den Menschen zu dessen Lebzeiten erinnern, aber insbesondere auch an seinen Ursprung und den Urquell, nämlich an das Erlösungsopfer des Herrn und damit an den Herrn selbst. Und dann machen die Zeichen aber auch als Realsymbole, die bewirken, was sie bezeichnen, das heißt aber auch, was sie zeigen, die durch das jeweilige Sakrament vermittelte Frucht und Gnade sinnfällig. Und letztlich weisen sie als bloßes Zeichen schon, gleichsam als Verheißung, über sich selbst hinaus auf die Erfüllung des Heils in der Vollendung des ewigen Lebens, in der die Zeit des Glaubens dann vorbei ist und die Zeit des Schauens für alle Ewigkeit angebrochen sein wird. Wir bezeichnen diese Ewigkeits- oder Endzeitdimension eben auch als die eschatologische Dimension des Sakramentes. Darauf hat vor allem der heilige Thomas von Aquin hingewiesen, wenn er in seiner Summa Theologica schreibt, Zitat, das Sakrament ist sowohl ein erinnerndes Zeichen dessen, was vorhergegangen ist, nämlich des Leidens Christi, wie auch ein hinweisendes Zeichen auf das, was in uns durch Christus gewirkt wird, nämlich der Gnade, wie auch ein vorausdeutendes Zeichen, nämlich eine Vorankündigung der künftigen Herrlichkeit.
Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche fragt im Punkt 230, aus welchem Grund sind die Sakramente heilsnotwendig? Das war auch das Thema heute hier in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb mit Pfarrer Ulrich Engel aus Rottgau-Weißkirchen. Seine Gedanken dazu können Sie auch noch einmal auf einer CD nachhören, die Sie kostenlos bei unserem CD-Dienst bestellen können. Unter der 08328 921 120 erreichen Sie den oder Sie machen das Ganze im Tagesprogramm mit wenigen Klicks auf unserer Homepage horeb.org. Pfarrer Engel, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für diese für diese Sendungen wieder die Zeit genommen haben. Wir freuen uns, Sie auch wieder hier in dieser Reihe hören zu dürfen. Für heute herzlichen Dank und dürfen wir Sie wie immer zum Abschluss um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Selbstverständlich. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und behüte euch auf die Fürsprache der seligen jungen Frau Gottes Mutter Maria, des heiligen Josefs, ihres Bräutigams, und auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, der allmächtige und dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Maria mit dem Kindelieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen. Amen.
Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen wünscht Gregor Dornis.